Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
So ist es, schönen Sonntag.
Hallo, hallo, herzlich willkommen, Andreas. Ich habe heute auf der Hinfahrt mal ganz genau darauf geachtet und wirklich, ich habe kein Auto doppelt gesehen. Also kein Fahrzeugtyp ist zweimal aufgetaucht, es waren alles unterschiedliche Fahrzeuge.
Naja, durch deine Fachkompetenz, die du dir inzwischen erarbeitet
hast. Ich habe einfach gelesen,
was
hinten drauf steht.
Ah, okay. Oh, gut auch. Donnerwetter.
Und ich fahre nicht nur 5 Minuten, sondern eine Dreiviertelstunde fast hierher. Und das ist doch irre. Kannst du diese Beobachtung bestätigen?
Du meinst, dass es ein unübersehbares Angebot von verschiedenen Autotypen gibt?
Ja.
Ja, kann ich.
Dieses Phänomen werden wir heute in der Sendung mal genauer betrachten. Vielleicht bekommen wir auch eine Antwort oder zumindest in die Nähe eine Antwort, warum das so ist. Wer überhaupt so viele unterschiedliche Fahrzeuge braucht. Außerdem freuen wir uns auf den Schlagersänger Bernhard Brink als prominenten Mitfahrer. Und wir sprechen gleich mit einer Frau, die mit ihrem Auto länger zusammen ist als manche langjährigen Pärchen. 37 Jahre mit einem Käfer. Und Audienzen haben wir auch noch.
Audienz beim Autopapst.
Der Autopapst, das bist ja du und Woche für Woche hilfst du sehr gerne und mit viel Sachverstand.
Und Enthusiasmus.
Ja, den Problemen an den Autos der Menschen, ihnen zu Leibe zu rücken. Auto Nummer 1, was wir da haben, ist das von Bernd. Hallo Bernd.
Ja, hallo Patricia.
Was muss Andreas sich jetzt da...
Anhören.
Danke.
Genau.
Anhören erstmal. Ja, ja, nee, anhören. Ja, pass auf. Also ein A4, 2,4er Baujahr, 2,8 erfolgte ein Austausch des Automatikgetriebes, ist Multitronic. Mhm. 2,10 wurde die Steuereinheit gewechselt oder wie immer man das nennt, mhm, ein Modul. Mhm. Ja, du weißt, was ich meine?
Ja.
Gut, und ja, jetzt haben wir 2,12. Ich habe 181.000 runter.
Mhm.
Es gibt ab und an, also wenn ich einen Rückwandgang einlege, so ein dumpfer Schlag kommt dann gleichzeitig, ne? Also es knallt so rein.
Ja.
Ne? Und dann habe ich so oft, also beobachte ich, dass ich so beim Beschleunigen, ne, hat man so das Gefühl, also das Getriebe, irgendwas kommt nicht hinterher, die Kraft übertragen.
Ja, ja,
also,
alles klar. Heißt,
mhm. Der Drehzahlmesser schießt zwar hoch irgendwie.
Ja,
und,
also wie eine rutschende Kupplung.
Beim Gas geben zusammen. Ne?
Wie eine rutschende Kupplung.
Viele ja. mögen sich jetzt noch sozusagen im Dunkel der Unwissenheit befinden, aber du hast schon
genau.
ein Licht am Ende.
Noch eine Frage, Bernd, ist es ein Diesel, ein TDI?
Das ist ein TDI.
Also okay. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Multitronic und der TDI keine Idealkombination sind, weil das Drehmoment möglicherweise, wenn der sogar noch gechippt ist, wird bei dir, weiß ich nicht, ist er gechippt?
Das kann ich jetzt nicht bestätigen.
Okay, also jedenfalls frisst der TDI-Motor mit seinem Drehmoment frisst die Multitronic.
Nur mal auch kurz für Bernd mitgefragt. Was
Patricia,
heißt gechippt?
Patricia, ich unterhalte mich doch mit dem Papst.
Ja,
ich
ja, aber ich...
Ja. Ich ganz ruhig sein.
Nee, für Patricia heißt es gechippt, heißt Chip getuned.
Okay. Ja?
Was dann nochmal das Drehmoment erhöhen würde. Ja. Grundsätzlich ist bei den Multitroniken, handelt es sich um eine stufenlose Automatik mit zwei verstellbaren Kegelrädern, so muss man es glaube ich sagen, und ein Schubgliederband, was dann die Kraft überträgt. Und wenn es durchrutscht, so wie bei dir, wie du es geschildert hast, dann ist entweder die Ölpumpe defekt von der Multitronik oder das Schubgliederband selbst. Ja? Auf Deutsch, die Multitronik ist wieder hin.
Schubgliederband, ja?
Ja, aber man könnte es theoretisch natürlich auswechseln, aber es würde auf Deutsch bedeuten, neues Getriebe erneut.
So Bernd, jetzt kommt das Gespräch zwischen den Erwachsenen zu einem traurigen Ende. Die Kinder dürfen wieder mitreden und sagen herzlichen Dank für den Anruf. Einen schönen Sonntag noch und viel Spaß mit den erneuerbaren Teilen.
Ja, tschüss. Positiver wird sich. Tschüss Bernd.
Ciao.
So, hallo Heiko.
Schönen guten Tag, hallo.
So, worüber möchte denn diese Erwachsenenrunde reden?
Bei mir ist es auch ein 2004er, aber ein Ford Focus C-Max, ein 1,8er Benziner.
Ja.
Und ich habe das Problem, ich habe die Motorkontrollleuchte und habe so gut wie keine Leistung, wenn man Gas gibt. Und ich war in der Werkstatt, die haben mir gesagt, der Cut ist kaputt.
Ja.
Was natürlich relativ kostenintensiv ist. Ich habe dann noch eine Zweitmeinung eingeholt und da hieß es, Saugrohrumschaltung, Magnetventile auswechseln.
Ja, das ist natürlich was völlig anderes als der
genau.
Cut. Da könnte man natürlich fragen, warum zum Teufel sagt die erste Werkstatt Cut kaputt?
Ja, das frage ich mich nämlich auch. Jetzt wollte ich einfach mal wissen, gibt es eigentlich irgendeine andere Möglichkeit, einen kaputten Cut zu erkennen?
Also ja, das Einfachste ist, wenn man eine Abgasuntersuchung machen lässt, bei einem neutralen Anbieter, TÜV, Dekra zum Beispiel.
Okay.
Und wenn dann die CO-Werte irgendwo in den Himmel schießen, dann reinigt der Cut das Abgas nicht mehr entsprechend, obwohl möglicherweise die Lambda-Regelung noch funktioniert, und dann weiß man, da muss ein neuer Cut rein. Die zweite Variante halte ich von hier aus für plausibler, und das wird es wahrscheinlich auch sein.
Ah, okay. Heiko, schönen Sonntag.
Super, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Auch hier nochmal für die Laien, wo in etwa haben wir die Saugrohrumschaltung im Auto zu orten?
Na, im Ansaugbereich. Das Saugrohr wird dann in seinen Querschnitten verändert, um das Ansprechverhalten des Motors zu optimieren, obwohl er ja nur ein 1,8 Liter ist. Der fühlt sich dann an wie ein Big Block.
Wie mit wenigen Worten so viel Klarheit geschaffen werden kann, erstaunlich. Hallo Heike.
Ja, hallo. Grüß euch.
Wie können wir helfen, Heike?
Ich habe einen Peugeot 206 CC.
Ja.
Ja, weiß ich nicht ganz genau, aber so 6 Jahre alt etwa.
Ja.
Mir auch gerade erst zugelegt, und meine Frage, lohnt es sich bei so einem Auto noch so eine Hohlraumversiegelung zu machen, oder ist das vergebene Liebesmühe?
Die erste Frage in dem Zusammenhang, wie lange möchtest du mit dem Wagen fahren? Bis du alt und grau wirst, beziehungsweise, okay, dann mach es. Dann mach es.
Okay.
Ja, da gibt es spezialisierte Unternehmen, die sich mit Hohlraumkonservierungen beschäftigen. Die haben Pläne darüber, wo man am besten das Wachs reinsprüht. Kostet so roundabout 400 Euro. Und wenn man das so alle 3 Jahre macht, dann kann der Wagen wirklich uralt werden.
Heike.
Okay. Jo, das war Nummer 1. Und die zweite Frage, wie gesagt, ich habe es mir gerade erst zugelegt. Sprich, ich habe noch ein Jahr Garantie von dem Gebrauchtwagenhändler.
Mhm.
Und zwar, das ist ein Automatikgetriebe. Wenn ich ungefähr, also ist nicht immer, ab und zu mal, Kaltstart, einen Kilometer gefahren, dann sagt es Getriebeanomalie und schaltet nicht weiter.
Okay, da würde ich sagen, um die Gewährleistung nicht verfallen zu lassen, fahr damit zu einem Peugeot-Händler, lass es auslesen, das Getriebesteuergerät, und mit dem Protokoll, was da ausgedrückt wird, gehst du dann zu deinem Verkäufer und der soll es abstellen.
Okay.
Das war's. Viel Erfolg. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Alt und grau ist ein gutes Stichwort, denn wir sprechen gleich mit jemandem, die seit tatsächlich sage und schreibe 37 Jahren mit dem gleichen Auto zusammen
Wahrscheinlich
ist.
Auch immer Hohlraum konserviert, oder?
Dieser Wagen läuft und läuft und läuft und...
Ja, was heute vor allem nach Kult, vergangenen Zeiten und eher unrealistischen Werbeversprechen klingt, ist für Sabine Neumann pure Wahrheit. 1975 machte sie den Führerschein, bekam als erstes Auto einen Käfer und hat ihn immer noch. 37 Jahre sind es jetzt. Das muss Liebe sein. Wie man es schafft, Rubinhochzeit, glaube ich, ist 40 Jahre mit einem Auto zu feiern, das fragen wir sie jetzt selber.
Genau, und bei uns am Telefon ist Sabine Neumann. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Kessler.
Was ist denn das mit Ihnen und Clementine? So heißt ja Ihr Käfer, wie ich mir habe sagen lassen. Der ist bestimmt Clementin-Orange, oder?
Es ist die Farbe Orange in Verbindung mit einer Mandarine. Also nicht direkt Orange, sondern Clementine halt. Und die Farbe des Autos ist Clementine 20D. Deswegen auch der Name von mir, Clementine.
Ah, okay. Liegt ja nahe, nicht? Wie fing denn das an, 1975? Waren Sie da Hippie und haben Filme gesehen und mussten deswegen Käfer fahren?
Überhaupt nicht. Ich habe überlegt, was schaffe ich mir für ein Auto an, das preiswert ist. Und da gab es die Möglichkeit, den Fiat 500 oder den VW Käfer. Ich glaube, der Fiat 500 hätte das nicht mitgemacht und durchgehalten bis heute. Ich habe dann diesen Käfer bei einem Opel-Händler stehen sehen und es war Liebe auf den ersten Blick.
Jetzt fasst man ja mit Führerschein gerade in der Tasche noch nicht unbedingt den Entschluss, mit dem bleibe ich zusammen bis an mein Lebensende. Wann entwickelte sich das denn so heraus, dass das Ihre große, bei Ihnen bleibende Liebe wird?
Ja, und zwar einfach, ich sag mal, ich bin mit Clementina alt geworden, dieses Auto alt in Anführungsstriche, so alt bin ich ja noch gar nicht. Das Auto hat nie gemuckt, es hat mich nie im Stich gelassen. Ich hatte also nie die Überlegung, mein Gott, diese Reparaturen, diese Kosten werden zu hoch, du musst das Auto jetzt abschaffen. Ich war ganz erstaunt. Und als mir mit 28 Jahren der Werkstattbesitzer in der Werkstatt meines Vertrauens sagte, Frau Neumann, verschrotten oder investieren? Ich sage, investieren? Wieso? Ja, sagt er, der Rost frisst Ihnen das Auto bald auf. Dann können Sie ihn abgeben. Da kommen Sie nicht mehr durch den TÜV. Und dann bin ich im Jahre 2000 mit einer großen Reparatur angefangen, die sich über 10 Jahre hinzog, nämlich die Restaurierung meines Käfers Clementine inklusive neuer Bodenplatte. das Auto ist im Grunde genommen niegelnagelneu mittlerweile, außer diese Dachhaube, sage ich mal, das Oberteil, das ist alt geblieben und auch natürlich übergespritzt worden. Aber alles andere ist neu, alt gebraucht. Und ich habe neue Sitze, dadurch brauchte ich ein neues Lenkrad, weil die Bodenplatte das nicht mehr so mitmachte dann.
Wenn man jetzt so viel Lebenszeit miteinander verbringt, dann kann ja der eine über den anderen durchaus viel erzählen. Was würde denn Clementine so über ihre letzten 37 Jahre erzählen? Also welche Höhen und Tiefen hat sie mit Ihnen so erlebt?
Ich würde sagen, wie gesagt, sie hat mich nie in den Stich gelassen, außer dass ich einmal im Auto mit dem Beifahrer sprach. Es wäre ja schön, ein Auto mal zu haben mit einer Luftkühlung vorne, beziehungsweise mit einer Kühlung, dass ich also die Scheiben immer frei habe, beziehungsweise vielleicht mal ein Cabrio. Und als ich das mal sagte, ein Auto hat ja eine Seele, blieb Clementine zum ersten Mal liegen.
Da haben wir es, genau.
ADAC musste kommen, wir hatten Kontaktprobleme.
Also tatsächlich hat Clementine mit Ihnen also eine große Enttäuschung in Ihrem Leben.
Eine große Enttäuschung in 37 Jahren, wie viele weibliche Autofahrer auch, spreche ich mit meinem Auto. Ich sage vielen Dank, Clementine, dass du mich hier hingebracht hast. Ab und zu hupte ja auch der Käfer. Mittlerweile weiß ich ohne Grund, dass ich dann immer den Zündschlüssel grapschen muss, um den schnell rauszuziehen. Wenn nämlich der Kontakt zum Zündschloss ist, kann es passieren, dass Clementine am Ende der Fahrt einfach hupt.
Da haben Sie ja Glück, dass Sie auf den Autopapst treffen. Als der von diesem Problem mit dem spontanen Hupen, was dann auch von selbst wieder aufhört, hörte, sagte er gleich, ich weiß, was es ist.
Super.
Ja, haben Sie es denn rausbekommen, was es ist, oder arbeiten Sie immer noch?
Nein, wenn ich richtig diesen Zündschlüssel rausziehe mit einem Grapsch, also dass die restlichen Schlüssel nicht den Kontakt zum Zündschloss haben, hupt sie nicht.
Okay, also grundsätzlich mag das ein Zufall sein durch irgendeine Vibration. Die Ursache des Ganzen ist aber ein durchgescheuertes Massekabel, was in der Lenksäule verläuft. Zwischen dem Hubkontakt und der Lenksäule kommt am anderen Ende unten wieder raus. Mhm. Und das würde ich einfach erneuern, weil es nach knapp 40 Jahren eben durchgescheuert ist. Eine kleine, billige Sache.
Ich habe ja auch ein Lenkrad bekommen, ne?
Genau, mag daran liegen.
Genau.
Wundern eigentlich sich manchmal so Ihre Bekannten oder Freunden über Ihre innige Beziehung zu Ihrem Auto? Oder ist das schon so ein Running Gag, da kommen wieder die beiden Damen, Sabine und Clementine?
Clementine mit der Sabine.
Ja.
Nein, es ist im Grunde genommen Alltag. Die sind ja auch alle mit mir alt geworden. Es gab zwar mal Freunde, die haben vor Urzeiten zu mir gesagt, boah, dieses Auto ist doch fürchterlich unsicher, hat doch kein Airbag. Und wenn du mal einen Unfall hast, aber ich muss sagen, ich habe beobachtet, wenn ich auf der Autobahn mit Clementine fahre, die anderen Autofahrer halten mittlerweile alle gebührend Abstand, schauen sich mein Auto an, winken mir meistens zu und sagen so sinngemäß, toller Käfer. Früher habe ich ganz oft erlebt, wenn ich mit 110 überholte, dass dicht aufgefahren wurde, geblinkt wurde, gehupt wurde, so nach dem Motto, kann die nicht schneller fahren auf der Autobahn. Und ich denke mir, dass mit dieser roten Farbe, mit dieser Clementine-Farbe, man einfach auch irgendwo auffällt.
Es mag Angst oder Bewunderung sein, man weiß es nicht. Sabine Neumann fährt seit 37 Jahren Käfer und zwar seit 37 Jahren mit derselben, mit Clementine. Über wahre Autoliebe sprachen wir mit ihr bei den Sonntagsfahren. Na dann, gute Fahrt.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss, machen Sie es gut.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Nachrichten über Nachrichten. Geht's los mit der Nachricht neues Gaspedal gegen Bleifuß. Die beste Spritspartechnik bringt nämlich wenig, wenn der Fahrer den Verbrauch durch übermäßiges und vor allem dann vielleicht auch falsches Gasgeben in die Höhe treibt. Darum arbeitet Mercedes gerade an einem haptischen Gaspedal. Das soll sich mit sanftem Druck gegen den Fuß des Fahrers stemmen, wenn der beispielsweise zu viel Gas auf einer abschüssigen Strecke beispielsweise gibt. Laut den zuständigen Entwicklern kann der Prototyp im Schnitt 10% des Benzinverbrauchs einsparen. Schnickschnack oder sinnvoll?
Nee, ist schon sinnvoll und das ist aber keineswegs neu. Das gab es schon in der Urzeit des Automobils, also in der Mittelzeit, sagen wir mal, das so degressiv wirkende Gaspedal oder progressiv heißt es ja, progressiv wirkende Gaspedale eingebaut wurden, allerdings eben mechanisch und nicht mit kleinen Servos, die dann in Abhängigkeit von der Motordrehzahl arbeiten, aber die Idee als solche ist uralt.
Aber sparen ist erst jetzt so richtig innen offensichtlich, dass es sich auch
Man merkt es jetzt deutlich am Portemonnaie, wenn man spart.
Ohren im Tunnel erkennen Unfälle. In der Steiermark erproben österreichische Forscher ein neues Alarmsystem für Straßentunnel. Auf den 2,8 Kilometern des Autobahntunnels Kirchdorf haben die Entwickler 49 Mikrofone im Abstand von ungefähr 100 Metern angebracht. Und die damit verbundene Analysesoftware soll typische Unfallgeräusche, wie zum Beispiel Vollbremsung, geplatzte Reifen oder Zusammenstöße, im Tunnel erkennen und im Notfall sofort Alarm auslösen. Laut Experten könnten Hilfskräfte dann dank dieser Sicherheitstechnik 2 Minuten früher am Unfallort sein. Pro Tunnelkilometer kostet dieses akustische Monitoring rund 100.000 Euro. Mir kommt das aufwendig und teuer vor dafür, dass dann ein Krankenwagen oder ein Notfallwagen 2 Minuten vorher da sein kann.
Das hört sich erst so an, aber erstens sind im Verhältnis zu den Kosten, die entstehen, wenn so eine Tunnelkatastrophen entstehen, ich denke da an brennende Tankwagen etc., sind 100.000 pro Kilometer also wirklich vernachlässigbar. Man muss ja auch die Wiederherstellung mit einkalkulieren. Und zum anderen, wenn nur 2 Minuten früher bei einem Herzinfarkt zum Beispiel der Rettungswagen da ist, dann ist die Chance, dass der Verletzte, Verunglückte noch gerettet werden kann, deutlich höher. Also ich finde das schon sinnvoll. Und wenn Computer den Überwachern, die da, weiß ich nicht, 35 oder 40 Bilder gleichzeitig überwachen müssen, ein bisschen Arbeit abnehmen, kann das sinnvoll sein.
Verkehrspsychologe findet Autofahren zu einfach. In letzter Zeit wurde viel darüber diskutiert, dass Hersteller ihre Autos mit immer mehr digitalen Spielereien aufrüsten, ohne dabei aber an die Gefahren für den Straßenverkehr zu denken. Für den Verkehrspsychologen Professor Dr. Marc Vollrath liegt die Verantwortung insbesondere bei den Fahrern. Er findet Autofahren schlichtweg zu einfach. Man würde sich oft zu sicher fühlen und darum gerne und häufig ablenken lassen. Und es gibt dazu auch eine Befragung aus dem Raum Braunschweig und die hat ergeben, tatsächlich beschäftigen sich beim Autofahren nur 4% ausschließlich mit dem Autofahren. In 20% haben neben dem Fahren noch gesimst, telefoniert oder Musik gesucht. 40% haben noch 2 zusätzliche fahrfremde Dinge gemacht und ein Drittel hat sogar 3 oder mehr Dinge nebenbei gemacht.
Ja, unglaublich. Waren wahrscheinlich alleinerziehende Mütter, ne?
Diese was?
Naja, die müssen sich doch um den Nachwuchs
kümmern. Oder
Männer,
die popeln nämlich immer. Okay, also glaubst du auch tatsächlich, dieser ganze Schnickschnack führt dazu, dass wir uns da so...
Ist ein bisschen missverständlich formuliert vielleicht. Die Fahrerassistenzsysteme im Ganzen sorgen schon für eine unglaubliche Erleichterung der Bedienung des Autos und das kann natürlich dazu führen, dass die Konzentration nachlässt, ja, und dass man eben bestimmte Sachen dann so im Halbtran passiert, ohne darauf zu reagieren. Das könnte ein Risiko sein. Ich glaube aber nicht, dass die Fahrerassistenzsysteme das oder umgekehrt, dass das überkompensiert wird. Die Fahrerassistenzsysteme sind notwendig und sollten auch weiterentwickelt werden.
Also Eier gepellt, Getränke gesucht und die Kinder ruhig gestellt, ja, haben meine Eltern in den 70ern auch schon mit einem R4.
Ja, da saßen aber 4 Personen drin und einer fuhr wenigstens. Musste er, sonst wäre der Wagen nämlich stehen geblieben.
Der 0-Liter-Ferrari, was auf den ersten Blick aussieht wie ein roter italienischer Sportwagen, ist wahrscheinlich das langsamste Ferrari-ähnliche Fahrzeug aller Zeiten. Denn unter der flotten Hülle des vermeintlichen Flitzers steckt ein 11-Gang-Schaltgetriebe-Fahrrad. Wenn man ordentlich in die Pedale tritt, dann ist man sogar ein bisschen schnell. 200 LED-Lampen sorgen für genug Licht, denn der Ferrari Farfalla FFX ist tatsächlich auf Österreichs Straßen zugelassen. Gebaut von einem Künstler namens Hannes Langeda, ein entschleunigtes Fahrzeug sozusagen, noch bis zum 4. Juli im Linzer Lentos Museum in der Ausstellung Car Culture zu sehen. Der hat auch schon mal so einen Porsche auf dem Fahrrad gemacht. Was hältst du davon? Einfach mal einen schnellen Flitzer, der dann total, wäre das was für dich? Außen,
naja, also
unten, Pedale.
Die Form ist sicherlich sehr attraktiv und jeder möchte sie gerne haben. Ich möchte aber lieber in echt haben und deswegen Kunst ist, was gefällt, ja, und kommt auch von Können. Bevor ich es gesehen habe, kann ich dir dazu wenig sagen, Patrizia.
Wohl eine schöne Vorstellung. Wenn da so ein Ferrari angeflitzt kommt.
Er kommt ja nicht geflitzt, ja. Ein Fahrrad.
Mit 15 km/h.
Vor allen Dingen fehlt die Geräuschkulisse. Ferrari ist mindestens zu 50% Geräusch und deswegen bin ich tendenziell eher dagegen.
Das schafft so ein Fahrerassistenzsystem auch noch zu erzeugen. Ja. Sound Creator.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Vielleicht haben seine Eltern gesagt, lern was Anständiges und darum schrieb er sich für Jura ein. Vielleicht wollte er aber auch einfach nur weg aus Nordhorn nach Berlin und Jura war ein ganz gutes Alibi. Das war vor 35 Jahren und Fakt ist, mit Jura wurde es dann doch nichts. Er wurde Musiker und zwar ein Bekannter, Bernhard Brink, Schlagersänger, Fernsehmoderator und autobegeistert und darum jetzt bei den Sonntagsfahrern.
Natürlich.
Schönen guten Tag, Bernhard Brink.
Hallo, Tag. Jawohl.
Und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Letzten Donnerstag,
Dankeschön.
60. Geburtstag, am Vatertag, aber du hattest doch ein paar Mädchen eingeladen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben reingefeiert von Mittwoch zu Donnerstag. Es passte mit dem Christi Himmelfahrt, passte mit dem Feiertag ja wunderbar. Und ja, ich bin damals 72 nach Berlin gegangen, habe Jura angefangen. Mein Vater wollte gerne haben, dass ich Architekt werde, aber das war nicht so mein Ding. Und parallel habe ich die erste Platte gemacht, das ist 40 Jahre her, um genau zu sein, und lebe seitdem in Berlin und bin nicht von Nordhorn geflüchtet, weil Nordhorn ist ein wirklich sehr anschauliches, schönes Städtchen, aber natürlich nicht zu vergleichen mit Berlin, da muss man nicht reden, aber es ist eine schöne Jugend da und fühle mich in Berlin heute sauwohl.
Was ist denn aus dem Jurastudium eigentlich geworden? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Fertig gemacht?
Ja, ich habe 3 Semester erstmal ganz brav studiert, habe meine AG-Scheine gemacht und so weiter und habe aber dann parallel, wie gesagt, die erste Platte gemacht. Aus Berlin, hier ist da Dieter Thomas Heck und so weiter. Und bin dann, nachdem ich weiter mich eingeschrieben habe, um das schlechte Gewissen gegenüber meinen Eltern auch zu beruhigen, bin ich dann nach 16 Semestern von Amts wegen exmatrikuliert worden, weil ich gar nicht mehr da war.
Ist denn das Verkehrsrecht so ein bisschen hängen geblieben? Weil autobegeistert bist du auch. Konntest du das schon mal gebrauchen?
Ja, grundsätzlich kann man, wenn man ein bisschen reinschnuppert, immer ein bisschen was gebrauchen, weil du viele Verträge machst und so weiter, auch von Veranstaltern und so weiter. Da kannst du immer was gebrauchen mit dem Halbwissen oder Viertelwissen, was du da mitgekriegt hast. Auf der anderen Seite natürlich, Auto gehört bei uns zum Gebrauchsgegenstand. Wir fahren ganz, ganz viel. Hab immer auch sukzessive nach Erfolg immer teure Autos gekauft. Aber teure Autos heißt ja nicht immer nur gleich Luxusartikel, sondern ist ja auch sicherer. Wenn du viel fährst, ist ja auch schön, wenn du bei 150 nochmal Gas geben kannst, weil es einfach auch eine Sache der Sicherheit ist. Aber Auto ist für mich kein, um mich darzustellen, also so ein ist ein Luxusartikel, ja klar, aber jetzt kein, wie man sagt, Dingsverlängerer, sozusagen, wie man so schön sagt. Ja.
Dingsverlängerer?
Genau. Aber wenn jemand
der
sagt...
Der Meister hat mich verstanden.
Ja, wenn jemand sagt, der Bernhard Brink, der ist autobegeistert, dann muss es doch irgendwo herkommen. Gibt es irgendeine Emotion, die du uns vielleicht vorenthalten willst?
Nein, ich bin 20 Jahre Porsche gefahren, wahrscheinlich kommt das daher.
Ah, okay.
Ich habe immer sehr schöne Autos gefahren, schnelle Autos gefahren, das hat mir auch Spaß gemacht. Bin ganz großer Cabrio-Fan, aber Auto ist jetzt für mich trotzdem nach wie vor ein Gebrauchsgegenstand. Ich bin jetzt kein Autofreak, der jetzt sagt, ich muss dann das Auto gefahren haben oder das. Aber ich hat sich so ergeben, immer sichere, schnelle, große Autos gehabt und Cabrio finde ich einfach toll. Ich finde das ein unheimlich schönes Gefühl, wenn die erste Sonne kommt und du kannst das Ding aufmachen und fährst durch die Gegend. Das ist für mich ein Teil von Lebensqualität und das mag ich sehr gerne, ja.
Man kann sagen, dass du mit Autos aber auch schon so einiges erlebt hast. Stichwort Überschlagungsunfall auf der Autobahn.
Ja, natürlich hat man einiges erlebt. Wenn man natürlich wie früher 100.000 Kilometer gefahren ist, hast du auch schon ganz schön gefährliche Situationen erlebt. Reifenplatzer. Neulich stand mein BMW, hatte ich zwischendurch mein BMW, stand in der Garage, war plötzlich ganz schwarz, ist der implodiert. Das war eine von den Rückrufaktionen, die gelaufen sind bei BMW. Da war mein Auto ein Vorläufer, wo das Head-Up-Display wahrscheinlich implodiert ist. Das war auch keine sehr angenehme Situation. Ich stelle mir gerade vor, das wäre mir auf der Straße passiert. Das wäre also nicht witzig gewesen.
Aber es gab gleich einen neuen sicherlich, oder?
Ist Gott sei Dank, ja. Ist natürlich alles heute mit Versicherung, mit allem geht natürlich alles etwas leichter ab. Und da, wie gesagt, weil es für mich ein wichtiger Faktor ist, ein Auto zu haben, weil wir viel reisen und viel fahren, ist natürlich da auch alle jegliche Absicherung natürlich geschaffen, ja.
Kommen wir mal zur Fahrschule. Wie war denn Bernhard Brink so in der Fahrschule? Gleich durchgekommen nach 2 Fahrstunden oder mehrere Anläufe?
Der Obergag war ja da in Norton, hat man geglaubt, man hat schon heimlich natürlich ein Auto benutzt. Und der Fahrlehrer sagte dann, setz mich ins Auto, sagte, die können ja bestimmt, haben bestimmt heimlich schon geübt, fahren Sie mal los. Aber Brinki natürlich, wie er war, in allem ein bisschen spät dran damals in Norton, hatte überhaupt keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, wo der erste Gang ist, alles. Der musste wirklich von der Pike auf das mir beibringen. Aber wenn man etwas will, ich bin auch kein großer Technikfreak, aber mache ja bei Antenne Brandenburg auch Radio und da muss ich natürlich auch selber die ganze Musik einfahren und so weiter, einspielen, alles. Und wenn man etwas will, bin selbst der recht technisch unbegabte Brinki kann das dann. Und das mit dem Autofahren auch natürlich ganz schnell ist das vorangegangen.
Wer darf Brinki sagen?
Brinki habe ich mal selber ausgerufen, von wegen, das war euer Brinki oder so, habe ich mal gemacht im Radio. Seitdem ist das öfter, kommt es öfter und jetzt nennen mich einige Leute Brinki.
Also Brinki, jetzt kommen wir zum Mitfahrercheck. 5 Sätze, die wir beginnen und die du vervollständigen musst.
Auf längeren Autostrecken beschäftige ich mich mit?
Mit gucken, mit der Landschaft, mit Musik hören.
Im Straßenverkehr nervt mich total, wenn?
Wenn Fahrradfahrer fahren wie die Wilden und auf nichts achten.
Beim Autofahren denke ich häufig an?
An Termine, an alles, guck schön durch die Gegend.
Männer, die Autos als Dingsda-Verlängerung brauchen, finde ich?
Albern.
Im Auto höre ich am liebsten?
Musik. Muss ich erst sagen, da gehe ich alle Sender durch und spiele die alle mal ein. Was macht die Konkurrenz? Was machen die anderen Sender für Musik? Da höre ich auch Popmusik, da bin ich ganz, ganz flexibel.
Und ganz ehrlich, hört man manchmal auch sich selbst und singt laut mit?
Natürlich, so, wenn ich so Texte lernen muss im Auto, ja, mache ich ganz gerne mal irgendwelche Playbacks an und übe da auch. Das ist einfach schön, das ist einfach wunderbar. Du kannst ja heute mit der Technik, ist ja alles ganz easy. Und ich werde auch oft gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern kann ich dann wunderbar lernen.
Das freut dann auch den Fahrer, wenn du laut singst, genau, oder?
Es erfreut ihn, weil der Brink singen kann er.
Ach so, der Fahrer kann auch singen?
Nein, ich sag, der Brink singen kann er.
Ach so, der Brinki.
Der Fahrer nicht ohnmächtig wird.
Schlagersänger, okay. Fernsehmoderator und auch Radiokollege, der Bernhard Brink oder auch von Freunden Brinki genannt, heute bei, genau, den Sonntagsfahrern. Herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Ja, tschüss Brinki.
Ebenso, bis dann, jawohl.
Es gibt mittlerweile 3.281 Fahrzeugvarianten auf dem deutschen Markt. 3.281. Wahnsinn. Da verliert selbst der Profi den Überblick. Nach einer Analyse des deutschen Automarkts muss Professor Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen, feststellen, dass kein Ende in Sicht für diese explodierende Modellvielfalt ist.
Schönen guten Tag, Herr Professor Dudenhöffer.
Schönen guten Tag.
Was haben Sie denn gemacht, um zu diesen Zahlen zu kommen? Einfach mal durchgezählt?
Wir haben einfach mal durchgezählt. Wir haben uns die Zulassungen genommen, diese 3,2 Millionen, die es in jedem Jahr so in etwa gibt in Deutschland, und haben Stück für Stück die Fahrzeuge durchgezählt. Und da haben wir gesehen, dass diese Vielfalt, diese Variantenvielfalt immer größer wird und fast schon den Kunden erschlägt.
Da kommt man dann ja direkt zu der Frage, warum eigentlich? Also warum gibt es so viele Fahrzeugvarianten?
Hängt natürlich mit den Autobauern zusammen. Jeder will mehr Kunden Kunden erreichen, will mit mehr Kunden unterwegs sein. Und deshalb, wenn der A ein neues Fahrzeug macht mit einer neuen Variante, dann schauen alle da drauf und über Nacht sind alle anderen dabei. Wunderes oder bestes Beispiel waren diese SUVs, also diese sportlichen Geländewagen, die sind aus Amerika zu uns rübergekommen. Am Anfang waren es nur die Jeep und mittlerweile haben alle im Automarkt diese SUVs im Angebot.
Damit man das auch nochmal versteht, genau, wenn ein neues Auto entworfen wird und dann eben die verschiedenen Varianten. Das heißt, wir haben derzeit 376 Fahrzeugmodellreihen in Deutschland und da wiederum dann in Untergruppen diese 3.281 Fahrzeugvarianten. Es wird immer mehr und immer doller.
Richtig, wird mehr und immer doller, weil einfach die Marketingleute neue Kunden gewinnen wollen, von den Wettbewerbern Kunden abnehmen und sie scheuen sich oft davor, Fahrzeuge, die weniger gut gehen, aus dem Markt zu nehmen. Also eine sogenannte Sortiment- oder Programmbereinigung, die passiert selten. Stattdessen gibt es immer neue Modelle und für den Handel ist das nicht unbedingt ein Zuckerlecken, wenn immer mehr Modelle, die er vor Ort haben muss, im Autohaus haben muss, Probefahrten mit anbieten muss, wenn die dann bei ihm im Autohaus stehen.
Profitieren denn die Autohersteller wenigstens davon? Also ist die Strategie, die sie da fahren, immer mehr Modelle, bringt das was? Denn es kostet ja auch mehr Geld, wenn man mehr Modelle vorhält.
Ja, was man gemacht hat in den letzten Jahren, ist, dass man in so eine Art Modulweise gegangen ist. Wie so ein Lego-Kästchen kann man sich das vorstellen. Und da kann man mittlerweile mit den unterschiedlichsten Steinchen die Fahrzeuge zusammensetzen. Damit sinken enorm die Entwicklungskosten, damit sinken die Produktionskosten. Das heißt, man kann die Vielfalt heute jetzt sehr preisgünstig darstellen beim Autobauer. Aber an den Handel hat man dabei nicht gedacht. Ein Beispiel, Dodge hat in Deutschland im letzten Jahr von jeder Modellreihe, ist jetzt ein kleiner Hersteller, gerade mal 44 Fahrzeuge verkauft.
Mehr Aufmerksamkeit, weil bei jedem Modell mit den verschiedenen Varianten mehr Presse, mag das eine sein, auf Sicht der Hersteller. Was ist denn aus Sicht des Käufers? Habe ich irgendwas davon, dass ich zwischen 3.281 Varianten wählen kann?
Naja gut, der eine mag ein Diesel, der andere mag vielleicht ein Erdgas oder ein Flüssiggasfahrzeug, der dritte, der mag den Benzinmotor, dann will der eine oder andere ein Automatikgetriebe oder ein Schaltgetriebe und Sie sehen, so geht's weiter. Dann geht's in die verschiedenen Karosserievarianten, diese sportlichen Geländewagen, die sind richtig en vogue, der eine und andere will vielleicht ein Fließheck, will ein Kombi, will ein Cabrio, will ein Coupé und je mehr wir aufzählen, umso größer wird natürlich diese Menge. Also die Käufer stehen oft dann vor diesen Fahrzeugen so ein bisschen ratlos, denn die Autobauer versuchen, jede kleinste Gruppe im Markt zu erreichen mit einem eigenen Angebot.
Bald sind wir wahrscheinlich bei sowas wie bei Schuhen Maßanfertigung.
Man geht sowas in die Maßanfertigung rein. Das war früher nur bei den hochpreisigen Fahrzeugen, also bei Porsche, bei Lamborghini, bei Ferrari oder bei ähnlichen. Da waren früher wirklich Musteranfertigungen von Fahrzeugen, die gemacht worden sind. Heute hat man, wenn Sie wollen, dieses Muster, dieses detaillierte Angebot sogar bei Dacia.
Manche haben ja schon Probleme, unter 20 Pizzen auszuwählen, welche Kombination sie haben wollen. Was sagen Sie denn, nachdem Sie die jetzt alle zusammengezählt haben? Ist es ein Gewinn oder ist es echt, sagen wir mal, zu viel?
Also für die Autobauer ist es sicherlich ein Gewinn, denn derjenige, der bei diesem Spiel nicht mitmacht, der verliert, das sieht man deutlich. für die Kunden. Gibt es zwar mehr Vielfalt, aber man sieht oft und beim Handel ebenfalls, dass diese Vielfalt manchmal erschlägt und dann eher kontraproduktiv ist.
Das Center Automotive Research, kurz CAR, hat einfach mal zusammengezählt und festgestellt, es gibt mittlerweile 3.281 verschiedene Fahrzeugvarianten und der Trend ist steigend. Wir sprachen über den Sinn oder Unsinn der unendlichen Vielfalt mit CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöfer. Herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Gleichfalls. Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.